und Aktuelles aus der Pharmazie. Das ist der ACFAM Podcast. Herzlich willkommen, schön sind Sie dabei. Heute befassen wir uns mit der Frage, ob und wie die Telemedizin Notfallstationen entlasten kann und ob es hier Parallele oder sogar Synergien gibt mit der Apotheke. Mein Name ist Munja Schröder, ich bin Apothekerin und Geschäftsführerin der ACFAM und mir gegenüber sitzt Silke Schmidt-Ogier, medizinische Leiterin bei Santé24, dem Telemedizin-Service der Svika. Hallo Silke.
Hallo Munja.
Vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst für das Gespräch. Ich weiß, dass ihr unglaublich viel zu tun habt und du hast mir letztens erzählt, ihr habt sogar 4-mal mehr Anfragen als üblicherweise zu dieser Zeit. Und jetzt möchte ich dich bitten, dich vielleicht ganz kurz vorzustellen und 3 Punkte zu nennen, die dich bezeichnen.
Ja, ich bin eigentlich Pädiaterin. Ich glaube, das ist mal das Wichtigste, Kinderärztin. Habe dort alles gemacht, was man in der Kindermedizin machen kann, von universitärer Kindermedizin über Kinderarztpraxis auf dem Land und Grundlagenforschung. Und hatte dann das Gefühl, ich will noch ein bisschen mehr bewegen können, wie das, was ich mit den einzelnen Kindern oder Familien bewegen kann. Habe noch einen Master in Public Health gemacht und bin dann vor 9 Jahren aus der Live-Medizin in die Telemedizin gesprungen, wie ein bisschen wirklich wie ins kalte Wasser. Bin zu Santé24 gekommen. Es hat mich sehr schnell fasziniert, was man alles machen kann oder damals noch könnte. Und setze mich ein, dass die Telemedizin wirklich möglichst viel mithelfen kann, substituieren kann in einer sehr hohen Qualität. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Und ich profitiere sehr davon, dass ich Kinderärztin bin, weil man bei Kindern meistens auch nicht alle Befunde bekommt, die man gerne hätte für eine Diagnose. Das heißt, man muss mit dem möglichst wenigen zurechtkommen und eine Diagnose stellen können. Und es ist in der Telemedizin ein bisschen ähnlich, weil ich ja auch die Sachen, die ich nicht habe, dass ich den Patienten nicht sehe, dass ich ihn nicht anfassen kann, nicht riechen kann, muss ich auch damit zurechtkommen und mir überlegen, kann ich trotzdem eine Diagnose stellen, aufgrund derer ich behandeln kann.
Da sehe ich schon den ersten Parallel auch mit der Pharmazie. Also wir in der Apotheke, wir haben nicht den Anspruch, jetzt abschließende Diagnosen zu stellen, aber auch wir übernehmen ja eine Triagefunktion und sind in der ähnlichen Situation, dass wir, ja, wenn wir Glück haben, sehen wir den Patienten. Er steht in der Apotheke, das ist schon mal ganz wichtig. Das ist vielleicht ein Vorteil gegenüber der Telemedizin. Auf der anderen Seite haben wir ganz viele Möglichkeiten nicht. Mittlerweile in den Apotheken können wir schon gewisse Blutuntersuchungen veranlassen. Wir können sogar eine Otoskopie machen. Da wirst du vielleicht auch noch Sachen beschreiben, wo Synergien sind. Jetzt zum Thema heute. Also ich freue mich, dass wir das mal so besprechen können, weil das ist wirklich brandaktuell. Also ich glaube, in den letzten Wochen wurde in der Presse immer wieder über die dramatische Überlastung der Notfallstation berichtet und auch diese Frage, kann die Telemedizin hier Entlastung schaffen? Ich denke, die Situation hatte sich extrem zugespitzt wegen dieser Dreifachepidemie aus RSV, Influenza und Corona und dem akuten Fachkräftemangel. Aber ich glaube, siehst du das auch so, dass die Schweiz schon etwas länger mit dem Problem kämpft, weil es einen Mangel aus Haus, möglicherweise auch aus Kinderärztinnen gibt und vielleicht gibt es noch ganz andere Gründe. Das Verhalten der Bevölkerung hat sich geändert. Also man hört, dass die Leute ängstlicher geworden sind. Das ist vielleicht Corona zuzuschreiben, weil Corona hatte so ein unklares Gesicht. Also auf der einen Seite eine tödliche Erkrankung, auf der anderen Seite haben viele das auch als banale Erkältungserkrankung erlebt. Und dann ist es schwierig, wirklich zu wissen, wann wird's gefährlich. Vielleicht auch eine mangelnde Gesundheitskompetenz. Also den Leuten fehlt das Gespür, wer in welchem Fall der wirklich richtige Ansprechpartner für sie ist. Und man muss auch zugeben, es ist nicht immer einfach, den richtigen Einstieg ins Gesundheitssystem zu finden. Und da bin ich überzeugt, dass sowohl telemedizinische Angebote auch als die Apotheke Abhilfe schaffen können. Und siehst du das auch so?
Ich sehe das genauso. Ich denke, die fehlende Gesundheitskompetenz ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man nicht mehr in der Großfamilie mit der Tante, Cousine, Oma diskutieren kann, ob jetzt das und das gefährlich ist oder der Verlauf gefährlich ist, weil Medizin ist ja keine exakte Wissenschaft und man braucht auch sehr viel Erfahrung, um die Sachen richtig einschätzen zu können. Und die Erfahrung fehlt in den Familien. Insofern sind die jungen Familien oder die jungen Menschen, und da meine ich jetzt sicher bis zum Mittelalter, sind oft alleingelassen und haben die Erfahrungen nicht und haben vielleicht auch in Covid bemerkt, dass Medizin keine exakte Wissenschaft ist, weil ja auch die Experten sich dann zum Teil nicht ganz einig waren, wie gefährlich ist es jetzt wirklich, was muss man jetzt wirklich machen. Und das verunsichert natürlich enorm, weil man denkt, Medizin ist wie Automechanik, oder? Ich bringe das Auto in Service, die gucken, tauschen aus und danach geht alles wieder. Und es ist ja nicht so. Und jeder Mensch ist auch ganz anders, reagiert auch anders und es hat ganz, ganz viel mit Erfahrung zu tun. Und deine andere Frage wegen den Apotheken. Ich finde, es sollte ganz viele Eintrittspforten geben für Patienten oder für fragende Kunden. Es sind oft ja noch gar keine Patienten. Also auch Prävention ist was ganz, ganz Wichtiges. Da ist man eigentlich noch gar kein Patient. Also für Anfragen oder dann natürlich auch, wenn man wirklich was hat, Triage, sollten ganz verschiedene Eintrittspforten möglich sein, wovon ich die Apotheke eine ganz wichtige halte, weil sie einen Vertrauensvorschuss natürlich genießt, sind ausgebildete Fachleute und weil man da einfach mal reingehen kann. Es ist natürlich nicht so, ich muss nicht gerade einen Termin vereinbaren. Ich kenne die Leute vielleicht schon, weil ich schon ein paar Mal dort was gekauft habe. Ich kann mir die auch angucken. Gefallen mir die? Vertraue ich denen? Also ich finde es ganz wichtig und ich finde eigentlich das Allerwichtigste, dass alle Gesundheitsfachpersonen gut ausgebildet sind und ungefähr auf einem ähnlichen Level, was vor allem auch die großen Krankheiten anbetrifft, also Herz-Kreislauf und die großen auch Krebserkrankungen natürlich und auch die Bewegungsapparat ist auch ein großes Problem für viele Leute, dass wir da eine einheitliche Meinung dazu haben. Und dann ist es eigentlich völlig egal, wo der Patient eintritt ins Gesundheitswesen, dann wird er richtig gelenkt. Das wäre so meine Vision. Und ich denke, dann kann der Patient soll doch wählen, wem er vertraut. Und wir müssen einfach schauen, dass alle gut ausgebildet sind und er dann richtig an die richtigen Stellen weitergewiesen wird, wenn es weitere Stellen braucht.
Ja, das finde ich also großartig. Ich teile diese Vision und ich glaube auch, man sieht das ja, es gibt ja genug zu tun. Also es ist ja, es braucht noch mehr gut ausgebildete Leute und Möglichkeiten, damit man diese Flüsse richtig lenkt und Leerläufe verhindert. Jetzt könntest du doch noch kurz, weil du, also es fand noch ganz spannend, wie du erzählt hast, eigentlich hast du die ersten Schritte, so als Kinderärztin hast du die ersten Schritte, die Kinderkrankheiten der Telemedizin mitbegleitet. Und du hast ja wirklich geholfen, das weiterzuentwickeln. Das war wahrscheinlich auch nicht immer einfach. Die Akzeptanz ist auch jetzt, glaube ich, sehr gewachsen. Was macht Santé 24 alles? Und weil ich habe das Gefühl, ihr macht von der Prävention bis zur Beratung, ja, fast bis zum Notfall.
Genau, wir sind eigentlich eine virtuelle große Hausarztpraxis oder Grundversorgerpraxis mit großer Interdisziplinarität. Das finde ich ganz hervorragend. Also wir haben, natürlich haben wir Ärzte, das ist ungefähr ein Viertel unseres Personals. Wir sind jetzt bei gut 130 Leuten, die für uns arbeiten, für und mit uns arbeiten. Alles Gesundheitsfachpersonen, wie gesagt, ein Viertel ungefähr sind Ärzte. Die anderen sind alles andere Gesundheitsfachpersonen. Ganz viele kommen aus der Pflege, sind Pflegeexpertinnen, MPAs oder Pharmaassistentinnen. Wir haben aber auch Ernährungsberaterinnen, Bewegungswissenschaftlerinnen, Apotheker, Coaches, Kindernotfallschwestern, Psychologen, Psychiater, also wirklich ganz, ganz breit gefächert, um das abbilden zu, oder abdecken zu können, was du vorhin gesagt hast, nämlich von der Prävention und Beratung bis zur Triage und es geht wirklich von akutem Notfall, also die Beratung, Sie müssen jetzt 144 anrufen oder wir müssen jetzt 144 anrufen für Sie oder Sie müssen jetzt sofort in Notfall, bis zu, da können Sie jetzt selbst was machen, Bein hochlagern, kühlen, ein Mittel gegen die Entzündung oder gegen die Schwellung einnehmen, was man normal in der Apotheke kaufen kann oder was man auch zu Hause hat. Also wir haben wirklich die ganze Bandbreite. Auch vom Alter her, von noch im Bauch befindlich, also schwanger und das Baby, was da heranwächst, bis zu 103-jährig, unser ältester Patient, haben wir wirklich alles. Und auch die gesamte Medizin ist vertreten. Deshalb haben wir auch gerade bei den Ärzten ganz viele verschiedene Fachärzte, die sich gegenseitig aushelfen und wir gegenseitig da auch in den Fachdisziplinen weiter lernen und auch behandeln. Also die Triage ist sicher ein wichtiger Teil, aber auch die Behandlung. Wir können immer mehr telemedizinisch wirklich behandeln. Dafür haben wir telemedizinische Leitlinien erstellen müssen. War ein Projekt. Jetzt ist es kein Projekt mehr. Jetzt wird es umgesetzt mit der Gesundheitsdirektion in Zürich, die auch sehr stark geguckt hat, dass die Qualität stimmt, die wir leisten. Und wir dann in einem dreijährigen Projekt das wirklich auch geguckt haben und nachgeprüft haben mit der Patientensicherheitsbegleitstudie, ob Telemedizin eventuell gefährlicher ist wie Live-Medizin. Gott sei Dank hat sich herausgestellt, dass das nicht so ist, wenn man sich eben an so telemedizinische Diagnostik- und Therapieleitlinien hält. Und die haben wir und unsere Ärzte empfinden die jetzt auch nicht als Gängelung, sondern wirklich als Hilfe, auch zu schauen, wie weit kann man telemedizinisch gehen, wo ist dann Schluss, weil das ist so, oder? Also man kann nicht alles telemedizinisch abschließend machen, aber welche Bereiche, wo kann man sich vorwagen und dann natürlich auch, wie behandelt man, was sind die richtigen Mittel, die richtigen Dosierungen, da sind wir sehr evidence-based und überarbeiten das auch ständig wieder, sodass unsere Ärzte da sehr schnell immer nachschauen können und wir da auf einer sicheren Seite sind. Wir sind sehr vorsichtig und machen nur das, wo wir glauben, das können wir wirklich verantworten.
Das klingt natürlich sehr spannend und ich glaube, du hast das Wort Leitlinien benutzt. Das gefällt mir sehr, weil überall spricht man von Algorithmen und ich persönlich, also das ist eine persönliche Meinung, ich finde Algorithmen gefährlich, weil sie führen dazu, dass man denkt, es gibt nur eine Möglichkeit oder eine andere. Zu Beginn hast du gesagt, Medizin ist ja keine exakte Wissenschaft. Und ich glaube, mit Algorithmen neigt man dann dazu, sein Gehirn ein bisschen abzuschalten. Man lässt sich führen mit Leitlinien, ist man immer noch quasi der Herr im Haus. Man führt die Gespräche, man fragt ab, aber man hat so eine Guidance, die das aktuelle Wissen zusammenfasst. Ist das richtig?
Ja, und ist auch absolut meine Haltung. Wir haben lauter sehr, sehr gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vertrauen da auch drauf und schauen das natürlich auch in unserem Rekrutierungsprozess. Und dann vertrauen wir darauf, dass die ganz viel Wissen mitbringen und einen Rucksack an Erfahrung auch mitbringen aus der Realmedizin. Das brauchen sie auch ganz dringend. Und die Leitlinien oder auch für unsere Gesundheitsberaterinnen Red Flag-Protokolle sind eine Hilfe da, wo man sie braucht. Aber ich glaube auch, dass das Gespräch ganz anders wird, wenn man es offen führt und sich nicht an Algorithmen entlanghangelt. Man soll das dann machen, wenn man merkt, man wird unsicher oder wenn man nochmal checken will, habe ich wirklich nichts vergessen? Habe ich nicht irgendwas, einen wichtigen Faktor oder eine Frage vergessen? Dann soll man so Sachen zur Hilfe nehmen können. Aber ich bin auch, also es ist nicht ganz einfach zu entscheiden, aber ich bin immer noch, jetzt nach 9 Jahren, immer noch der Meinung, die gut ausgebildeten Leute, die Dokumente im Hintergrund haben, die sie benutzen können, wenn sie merken, sie sind da ein bisschen unsicher, sind im Patientenkontakt besser und Gespräch viel angenehmer, wie wenn man wirklich einen Algorithmus durchmacht, der für Patienten zum Teil nicht ganz verständlich ist und wo tatsächlich aus meiner Sicht auch die Gefahr besteht, dass man sein Hirn abstellt und einfach dem Algorithmus folgt. Auf der anderen Seite bin ich ja auch von Anfang an im Entwicklungsteam unserer Benecura-App mit dabei, auch immer noch. Und dort mussten wir ja das praktisch in Algorithmen übersetzen. Also wir versuchen dort das Arzt-Patienten-Gespräch zu spiegeln und mit den Patienten in der App zu machen. Also insofern, manchmal muss man das ausprobieren. Das geht auch. Dort muss man natürlich das Patientenwissen oder auch Unwissen voraussetzen und muss dann einfach gewisse Algorithmen anwenden. Es geht auch. Sehen wir auch. Die Patienten rufen ja dann bei uns an und wir überprüfen dann die Fälle. Haben wir richtig triagiert? Haben wir das Richtige gefragt? Es geht auch. In so einer App geht sowas. Ich finde, im Gespräch finde ich es andere angenehmer für beide Seiten.
Ja, und ich habe mich auch gefragt, ich habe darüber auch gelesen, dass diese Apps führen, aber sind manchmal wahrscheinlich, das ist auch rechtlich bedingt, übervorsichtig. Dass meistens, wenn noch ein Telefongespräch stattfindet mit einer Fachperson, die Person vielleicht noch eine abwartende Haltung oder merkt, das ist doch nicht so dramatisch, wo eine App vielleicht schneller sagt, melden Sie sich sofort beim Arzt.
Ja, wir haben versucht, oder wir versuchen das möglichst, was soll ich sagen, Sekt zu triagieren.
Ja.
Mit dem Hintergrund, bei uns kann man ja 24 Stunden, 365 Tage in 4 Sprachen anrufen. Ja. Und das ist immer, der Disclaimer ist natürlich immer, wenn Sie nicht einverstanden sind mit dem, was wir da jetzt empfohlen haben, dann melden Sie sich bei uns. Das ist, und mit dem können wir aber ein bisschen Forscher triagieren, auch juristisch,
ja,
wie manche andere das vielleicht können, die den Service dahinter nicht anbieten können. Weil dann muss ich sehr, sehr vorsichtig sein. Aber mit dem Backup, was wir bieten können, direkt aus der App anzurufen, haben wir probiert, das eigentlich zu verhindern, dass man zu übervorsichtig ist. Aber man muss natürlich, wenn ich frage, wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, und der Kunde drückt oder der Patient drückt in der App auf 8, dann muss ich ihm das glauben. Dann kann ich ja nicht nochmal nachfragen, sind Sie sicher, dass es 8 ist? 8 ist ganz schlimm. Bei 8 reden Sie nicht mehr ruhig mit mir am Telefon, bei 8 wälzen Sie sich fast schon am Boden. Sondern das kann ich am Telefon machen, da kann ich das verifizieren oder kann nochmal nachfragen. Aber in der App muss ich die 8 glauben und dann ist die 8 halt jetzt in Notfall. Oder jetzt Kontaktaufnahme mit irgendeiner Fachperson. Das ist schon so. Aber wir haben probiert, mit dem Backup dieses 24-Stunden-Services so zu triagieren, wie wir meinen, dass es triagiert gehört.
Also da hast du gerade 2 wahnsinnig wichtige Punkte angesprochen. Wie wichtig es ist, ein Backup zu haben? Dass man auch wir, also ich nehme das mit auch für uns in der Apotheke, dass es wichtig ist, sich bewusst zu sein, dass es ja auch immer eine Momentaufnahme ist und dass man den Leuten anbieten muss, wenn das oder das eintritt oder wenn sie unsicher sind oder wenn das nicht, nochmal nachzufragen. Also das, und das zweite ist, wie wichtig Kommunikation und auch der Abgleich ist von, du hast das auch wohin gesagt, das Wissen und oder Nichtwissen des Patienten muss man irgendwie ja auch mit einkalkulieren. Wenn jemand sagt, ich habe Schmerzen 8, ja, muss man vielleicht so umschreiben, wie du das gesagt hast, wälzen sie sich am Boden und können sich gar nicht mehr bewegen, dann ist das bildlich dargestellt und dann versteht der Patient, aha, sie meint wirklich die schlimmsten Schmerzen. Und da, also ich finde das sehr, sehr, da sprichst du gleich sehr wichtige Punkte, die wir uns immer wieder bewusst machen müssen, dass wie wichtig auch eine gute Kommunikation ist. Jetzt eine Frage, die mich beschäftigt ist, kannst du ungefähr abschätzen, also ich will keine absolute Statistik, aber wie viele Anfragen ihr sofort telefonisch lösen könnt und bei wie vielen es weitere Abklärungen braucht?
Also wir haben ja prinzipiell einen zweiteiligen Prozess. Also bei uns sind erst Gesundheitsberaterinnen am Telefon. Die setzt sich zusammen, habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, als Pflegeexpertin, MPAs und Pharmaassistentin, alle mit sehr, sehr, sehr viel Berufserfahrung und Beratungserfahrung, die wir dann noch weiter ausbilden für uns. Und die machen die Ersttriage. Und dort ist es so, dass sie ungefähr gut über 10% wirklich notfallmäßig irgendwo hinschicken müssen.
Ja.
Und ein gutes Drittel in unser Ärzteteam weitergeben. Und der Rest kann eigentlich einen geplanten Arztbesuch vornehmen. Das ist ja auch eine wichtige Frage. Oft muss ich jetzt in den nächsten paar Stunden, jetzt ist Samstag oder Freitagabend oder so, oder reicht es noch am Montag? Also auch die Triage ist ja eine ganz wichtige Triage, die allen weiterhilft. Also kein Patient setzt sich ja gern stundenlang in irgendeinen Notfall, wenn das nicht sein muss. Und keine Versicherung bezahlt gern Notfallpauschalen und Sachen, wenn es nicht sein muss. Also es hilft allen, wenn der Patient adäquat weiß, wohin, also in welcher Dringlichkeit und zu wem genau soll er gehen. Das ist auch das, was wir in der App machen. Wir geben keine Diagnosen wie viele andere Apps. Habe ich mich am Anfang sehr dagegen gewehrt, weil ich das nicht so sinnvoll finde, sondern habe gesagt, ich finde es sinnvoll, wenn der Patient weiß, in welcher Dringlichkeit muss er sich an wen wenden. Er muss nicht, also wenn mir jemand in der App sagt, mein Kopfweh ist zu 2% doch ein Hirntumor, dann weiß ich nicht, was mir das als Patient nützt. Gar nichts, aus meiner Sicht. Mhm. Was nützt mir, wenn du mir sagst, jetzt muss doch, also spätestens morgen solltest du zu dem und dem gehen, wenn es möglich ist. Und wenn morgen halt Sonntag ist, dann ist es halt doch irgendeine Notfallmöglichkeit. Also das finde ich wichtig. Und diese geplanten Arztbesuche, die wirklich auch so gut 40% ausmachen, finde ich auch eine ganz wichtige Sache. Also erstens ist es dann geplant und zweitens kann man dort auch schon sagen, nee, da ist wirklich der Hausarzt der Richtige, müssen nicht alle sofort zu irgendeinem Spezialist. Aber manchmal ist auch klar, nee, das muss jetzt zum Spezialist. Also auch diese Unterscheidung, wie gesagt, gut 40%, wo unsere Gesundheitsberaterinnen das schon machen können. Und bei diesem Drittel von Patienten, die bei uns ins Ärzteteam dann gelenkt werden, ist es so, dass wir nochmal einen Teil trotzdem in die Notfallkonsultation schicken müssen, aber 60-70% dann abschließend behandeln können, entweder mit rezeptpflichtigen Medikamenten oder Verordnung für Physiotherapie und so Sachen oder auch mit freiverkäuflichen Medikamenten, also Self-Care, oder auch bei uns, wir haben auch eigene Spezialsprechstunden. Also 60-70% derer, die ins Ärzteteam kommen, können wir dort abschließend behandeln.
Ich bin doch überrascht, ich finde das sehr, sehr spannend. 10% müsst ihr in Notfall schicken oder sogar vielleicht noch. Ja. Das heißt, die Leute sind unsicher, spüren nicht, dass es so gefährlich ist.
Ja, spüren nicht, dass es so gefährlich ist oder wollen nochmal wirklich die Versicherung, ja doch, es ist gefährlich, ich muss jetzt wirklich, weil das ist natürlich auch nachts, das ist auch am Wochenende, es ist über Feiertage, also wo die auch wissen, wenn ich jetzt da hingehe, also wenn es jetzt nicht 144 ist, sondern wenn er sagt, sie sollten sich wirklich jetzt in eine Notfallstation begeben, dann wissen die, dass sie da lang warten müssen, außer sie sind ganz arg krank. Manchmal kann man ihnen auch sagen, welche Symptome müssen Sie besonders nennen? Weil die sind wirklich unsicher zum Teil. Die wissen oft gar nicht, welches Symptom bringt uns denn dazu, jetzt zu sagen, es ist Notfall. Und dann hilft es auch sehr zu sagen, der nächsten Stelle müssen Sie unbedingt dieses Symptom nennen. Ja. Weil manche verharmlosen total, andere bauschen total auf. Auch nicht ganz easy, aber dass man wirklich auch, versuchen wir auch mitzugeben, welches ist denn das Symptom, wo wir jetzt glauben, deshalb muss es jetzt ganz dringend irgendwo hin. Und wirklich, es ist nicht ganz einfach. Die einen wollen auf keinen Fall und die anderen wollen unbedingt.
Ja.
Und da die Balance zu finden und wirklich das rauszuhören oder rauszufragen, was wir wissen müssen, um dann das entscheiden zu können.
Ja. Ja, also das kann ich bestätigen. Ich sehe so viele Parallele, weil das haben wir auch in der Apotheke. Die einen, die sehr schnell zum Arzt gehen, die anderen, die wirklich noch am Samstag, denen geht's ganz schlecht und die beharren darauf, dass man ihnen etwas gibt, weil sie nicht zum Arzt möchten. Und da muss man auch, und da ist wieder die Kommunikation so wichtig, dass man die richtigen Argumente auch hervorbringt, um die Leute zu überzeugen, warum sie jetzt zum Arzt gehen müssen oder warum sie wirklich noch warten können.
Ja, ohne sie auch zu sehr zu verängstigen. Ja. Also ich finde, oft hilft es auch zu sagen, man muss jetzt gewisse Dinge ausschließen.
Ja.
Nicht sagen, das und das könnte sein, oder das verängstigt dann auch sehr, sondern ich denke manchmal, und es ist ja auch oft so, dass man einfach was ausschließen muss. Und ich sage, das kann ich jetzt am Telefon oder ihr vielleicht in der Apotheke, das kann man jetzt nicht ohne weitere Untersuchungen ausschließen. Und das muss man einfach ausschließen, damit man nicht jetzt was verpasst, was man hätte machen müssen. Und das verstehen manche Patienten dann besser. Man sagt, ja, man kann das jetzt nicht. Da braucht es jetzt einfach noch mehr Untersuchungen. Da braucht es jetzt ein anderes Setting dafür, um das auszuschließen. Das heißt nicht, dass sie das sicher haben. Aber wir müssen das jetzt ausschließen.
Und jetzt, du hast ganz am Anfang auch gesagt, für dich war, ist natürlich auch die Qualität der Beratung extrem wichtig. Und könntest du vielleicht erklären, wie bei euch also die telefonische Beratung organisiert ist und wie die Qualität dann auch sichergestellt wird? Also wir haben gehört, es gibt Leitlinien, das wurde auch in einem Projekt untersucht, wie sicher sind diese Telekonsultationen. Aber könntest du es nochmal beschreiben?
Genau, also die Gesundheitsberaterinnen, die zuerst am Telefon sind, die haben Red Flag-Protokolle, eigentlich für die Symptome, also fängt wirklich an der Basis an, also nicht Differentialdiagnosen, sondern wirklich Kopfweh, Harnwegsbeschwerden, Augenprobleme, also fängt wirklich da so, eigentlich so wie der Patient anfängt, weil der fängt ja an zu erzählen, oder? Ja. Erstmal. Und den soll man auch erzählen lassen, das ist was ganz Wichtiges. Soll nicht sofort anfangen, den abzufragen, sondern eigentlich soll er erstmal seine Geschichte erzählen können, weil da ist schon ganz viel drin an dem, was wir erzählt. Und dann muss man danach strukturiert anfangen, nachzufragen. Also diese Red Flag-Protokolle basieren auf Symptomen und die wurden von unserem Ärzteteam erstellt und werden auch ständig wieder überarbeitet und geschaut, verstehen unsere Gesundheitsberaterinnen, die haben wir die wichtigen Sachen da drin. Und die sollen wie so ein Backup eben für die Gesundheitsberaterinnen sein, dass sie die daneben liegen haben und in dem Gespräch, was sie dann führen, eigentlich aufgrund ihrer Erfahrung und Ausbildung, dass sie nochmal gucken können, habe ich nicht irgendwelche Red Flags, also Sachen, wo man jetzt wirklich notfallmäßig irgendwas machen müsste, habe ich die irgendwie verpasst? Oder dann auch, wenn sie Selbstbehandlungsempfehlungen abgeben, was sie dürfen. Also es gibt Telefonate, ganz viele bei uns, die ohne Arztkontakt beendet werden von den Gesundheitsberaterinnen, dass sie dort auch wissen, was habe ich da für eine Bandbreite von Empfehlungen, von rezeptfreien Medikamenten, bis wohin darf ich da gehen, wann muss ich auch einen Recall machen oder was, du hast vorhin auch mal erwähnt, was muss ich dem Patienten mitgeben, dass er sein Vorgehen ändert, wenn dies und dies und dies dann vielleicht doch kommen würde. Also wenn das Fieber jetzt doch trotz fiebersenkender Mittel bleiben würde oder mehr als so und so viele Tage anhalten würde oder wenn die Schmerzen trotz der Schmerzmittel zunehmen. Aber dass der Patient weiß, das ist jetzt nicht ein einmalige, also diese Beurteilung, die bleibt jetzt nicht, sondern du hast vorhin auch mal erwähnt, das ist eine Momentaufnahme, muss man auch eigentlich so sagen. Nach dem, was wir momentan gehört haben oder was ich gehört habe, schätze ich so und so ein, aber wenn andere Dinge kommen, die kommen könnten und dazu braucht es eben auch die gute Ausbildung, dass man weiß, was könnte denn da kommen, dass man das dem Patienten schon mitgibt und sagt, dann melden Sie sich unbedingt wieder oder dann müssen Sie vielleicht wirklich notfallmäßig irgendwo hingehen. Also das sind ganz wichtige Sachen. Also das ist so die, was die Gesundheitsberaterinnen bei uns haben. Und die Gespräche werden, die hören sie gegenseitig zum Teil ab. Also wir bauen sehr stark auf Peer-Coaching auch. Und zum Teil wird es auch von den Fachcoaches, früher wäre das ein Teamleiter gewesen, aber wir sind mittlerweile selbst organisiert und agil unterwegs und sind Fachcoaches, die auch Gespräche abhören. Und dann kriegen sie Feedback immer mal wieder in zeitlichen Abständen, wie sie so unterwegs sind. Im Ärzteteam haben wir diese telemedizinischen Diagnostik- und Therapieleitlinien, die ich auch schon erwähnt hatte, wo die Ärzte sich dann als Leitlinie, wirklich als Leitplanke nehmen können, wo in welchem Bereich bewegen sie sich in der Telemedizin sicher und wo sicher nicht mehr, also wo muss es raus in eine Realkonsultation und dann auch eben, welche Diagnostik ist evidence-based, es wird sehr viel Diagnostik gemacht, von den Erwachsenenmedizinern, weil es halt beim Erwachsenen einfach ist, Blut abzunehmen oder auch einfach ist, den in eine Bildgebung zu schicken. Bei Kindern, ich habe es ganz am Anfang erwähnt, ist man da sehr viel restriktiver, weil bei einem kleinen Kind Blut abzunehmen ist sehr viel schwieriger. Ja. Und ein kleines Kind in eine Bildgebung zu schicken, ist zum Teil mit einer Narkose verbunden, weil das Kind würde ja nicht stillhalten. Mhm. Also man überlegt sich diese Schritte viel, viel besser. Und das hilft mir sehr, auch zu überlegen und auch dann in evidence-based Dokumenten natürlich zu gucken, welche Diagnostik braucht es jetzt wirklich. Und wir schicken auch die Leute ins Labor. Das ist dann für manche Patienten ein bisschen überraschend, wenn wir die vom Telefon aus dann in irgendein Labor schicken. Das sind die ja gar nicht gewöhnt. Oder wir schicken sie auch in eine Bildgebung. Das ist weniger komisch, weil natürlich auch der Hausarzt, wenn er selber die Bildgebung nicht hat, ja auch in ein Bildgebungsinstitut schicken muss. Aber dass man in ein Labor geschickt wird vom Telefon aus, ist wirklich noch nicht so ganz gang und gäbe. Aber das können wir alles, wenn es nötig ist. Aber wir machen es auch nur, wenn es nötig ist. Und ansonsten macht man die meisten Diagnosen sind ja nicht abgesichert, sondern es ist die wahrscheinlichste Differentialdiagnose, mit der man anfängt zu behandeln. Also das, was am wahrscheinlichsten ist, aufgrund dessen, was ich gehört habe und was ich gelernt habe und wie meine Erfahrung ist. Und das versucht man dann zu behandeln und macht auch Recalls. Also wie in der Praxis, Kontrolltermin ist bei uns halt der telefonische Kontrolltermin, den man fest vereinbart, um dann zu gucken, schlägt die Therapie an, muss man die Diagnose eventuell reevaluieren, wenn die Therapie nicht anschlägt. Aber es ist wie in der Praxis, genau dasselbe. Und auch bei den Ärzten ist es so, dass Telefonate von Kollegen abgehört werden, auch von Teamleitern abgehört werden, um da auch zu schauen, wie ist die fachliche Qualität, aber auch die Gesprächsführung ist sowas Wichtiges, dass der Patient auch versteht, wie kommen wir denn zu der Diagnose, warum ist die und die Behandlung nötig, wie lange ist die nötig, wohin soll er sich wenden, wenn sich was ändert, wann soll er sich wieder bei uns melden. Also dieses Führen im Gespräch und trotzdem empathisch sein und trotzdem, also es ist wirklich eine Herausforderung, die man früher im Medizinstudium gar nicht so gelernt hat. Mittlerweile, Gott sei Dank, ist das lernen die Studenten sowas viel früher und ist es ein ganz wichtiger Punkt auch. Bei euch in der Apotheke sicher auch ganz wichtig, weil für den Patient ist wichtig, dass er ernst genommen wird, dass er sich ernst genommen fühlt. Das ist so die Empathie, aber auch, dass er merkt, der andere ist vertrauenswürdig, der ist kompetent und er versteht, warum jetzt gewisse Sachen nötig sind und wie sie nötig sind. Ja. Ich denke, diese Patientenführung ist was ganz Wichtiges und da haben wir den mega Vorteil, dass wir die Gespräche alle aufnehmen und man sich die anhören kann. Man kann sie sich selber anhören, aber eben es wird auch von anderen angehört. Das wäre in den Praxen wahrscheinlich zum Teil auch ganz sinnvoll, wenn man das mal machen würde. Kein Gespräch ist perfekt, muss ich auch gleich dazu sagen. Das gibt es gar nicht. Wenn man es danach anhört, denkt man immer, oh, hätte ich doch da und so. Aber man kann probieren, auch gesprächsführungstechnisch sich zu verbessern und zu schauen, dass man mit dem Patient auch in einer effizienten Zeit so hinkommt, dass er sich gut aufgehoben fühlt, gut weiß, was er machen soll und ich als Gesundheitsfachperson auch ein gutes Gefühl habe.
Ja, also du sprichst mir wirklich aus der Seele, weil ich habe immer das Gefühl, es ist eine gute Kommunikation, das ist much entscheidend. Also natürlich, dieses Fachwissen, das muss vorhanden sein. Wir müssen sehr genau Bescheid wissen, wir müssen das studiert haben. Erfahrungen spielen eine große Rolle, das habe ich immer wieder bei dir gehört. Aber wenn du dieses vertrauenbasierte Gespräch gar nicht hast und wenn der Patient sich nicht aufgehoben fühlt und es geht auch wirklich darum, einerseits, dass der Patient merkt, du nimmst ihn an und du nimmst auch sein Konstrukt, weil jeder hat ein eigenes Konstrukt, wie er seine Gesundheit versteht, das nimmt man an und gleichzeitig aber auch zeigt, jetzt übernehme ich die Führung, weil ich das Fachwissen habe und ich unterstütze sie, aber in ihrem Sinne. Das ist eine Herausforderung tatsächlich.
Ist eine Riesenherausforderung und der man sich immer wieder neu stellen kann. Mit einem Patienten klappt es besser, mit dem anderen klappt es vielleicht schlechter. Dann kann man sich auch überlegen, warum klappt es bei mir immer bei dem und dem Typ Patient nicht? Ja. Kann man sich das auch mal überlegen und mit dem Kollegen spiegeln, was macht der anders mit dem Patiententyp? Ja. Oder ich habe, muss ich ehrlich sagen, auch ganz viel gelernt von unserem Psychologenteam, dort beim Zuhören und Spiegeln von Empfindungen zu sagen, wenn eine Pause entsteht, ich habe das Gefühl, das ist jetzt für Sie schwierig zu verstehen oder ich habe das Gefühl, da haben Sie jetzt noch irgendeine Knacknuss, wir haben jetzt noch irgendwas, also so Sachen auch anzusprechen oder zu sagen, also oft ist es wirklich so, dass Patienten, wenn sie sich gut aufgehoben gefühlt haben und wenn sie verstanden haben, was gemacht wird, dass sie sogar freiwillig sagen, ja, jetzt haben sie mir wirklich weitergeholfen, ich verstehe super gut. Also das kommt ganz oft freiwillig und wenn das nicht kommt, dann muss man sich wirklich überlegen, ob man sagt, und wir sehen ja das Stirnrunzeln nicht, ihr seht es in der Apotheke vielleicht noch eher, wir sehen das nicht, aber wir sagen immer, das Stirnrunzeln muss man hören. Ich muss es hören, dass da ein Stirnrunzeln ist. Und dann muss ich da einhaken, weil eigentlich merkt man es wahrscheinlich, dass es nicht ganz klar ist. Und dann sollte man auch sagen, täusche ich mich da jetzt oder soll ich es nochmal anders erklären? Oder ich habe das Gefühl, da gibt es noch irgendeinen Punkt, der noch nicht so ganz klar ist für Sie. Also, dass man das auch spiegelt. Und dann, wenn der Patient sagt, nee, ich habe jetzt nur gerade an was ganz anderes gedacht, meine Kinder sind hinten am Toben, dann ist gut, oder?
Ja.
Aber dass man das wie spiegelt, ja, um da weiterzukommen, ist immer natürlich auch eine Frage, wie viel Zeit hat man? Ist nicht unbedingt ein langes Gespräch, ein besseres Gespräch. Und alle sollen irgendwie auch noch effizient sein. Aber ich glaube, auch da ist Übung macht den Meister. Und wenn man übt und sich reflektiert, dann wird man besser mit der Zeit. Da bin ich relativ überzeugt davon.
Das denke ich auch. Also ich glaube, das eine ist das Wissen, das man auch immer aktuell halten muss. Das andere ist aber auch die Erfahrung. Und dieses, ich finde auch schön, dass da auch Peers sind, dass man sich auch gegenseitig auch inspirieren kann. Das machen wir. Ich finde, diese Kultur ist sehr wichtig. Und auch in der Apotheke würde sich das lohnen, dass man sich auch gegenseitig mal beobachtet. Und dann gibt es tatsächlich Situationen, wo man auch sagen muss, mit manchen Leuten kommt man besser zurecht und mit anderen weniger. Und entweder reflektiert man das oder man kann auch, wir in der Apotheke haben die Möglichkeit auch auszuweichen und zu sagen, wenn ich gar nicht kann mit einem Kunden, dann kann ja vielleicht eine Kollegin, die das besser macht.
Genau, die macht's anders. Und kommt dann besser mit dem klar, mit dem Kunden, genau. Also das, ja, du hast gesagt, das ist eine Kultur, wir sind da dran, an dieser Kultur mit den selbstorganisierten Teams. Wir haben alle Teams umgestellt auf Selbstorganisation im letzten Jahr. Das ist nicht ganz einfach, also es ist kein einfacher Weg. Und man muss da wirklich dranbleiben und muss dran glauben. Wir glauben dran, dass das hilft und versuchen auch zwischen den Teams noch durchlässiger zu werden, so dass auch unsere Gesundheitsberaterinnen von den Ärzten wieder lernen. Die Ärzte dokumentieren ja, was sie, also jedes Gespräch wird sowohl aufgenommen, Tonspur, als auch natürlich in unserem Patienteninformationssystem so dokumentiert, dass der Nächste, der da reingeht, weiß, was da passiert ist. Warum hat mein Vorgänger so und so entschieden? Was war denn da? Damit er das praktisch nachvollziehen kann und anknüpfen kann, so dass die Gesundheitsberaterinnen von der Dokumentation der Ärzte auch lernen können und die Ärzte auch Rückmeldung geben, ob jetzt die Anamnese der Gesundheitsberaterin besonders gut war oder vielleicht auch irgendwo noch Optimierungsbedarf hatte. Und das hilft ja zu wissen, es nützt mir ja nichts, wenn einer sagt, die und die ist schlecht, sondern es hilft mir ja viel mehr, wenn jemand sagt, hey, du hast du irgendeinen blinden Fleck oder das ist nicht gerade deine Stärke, das und das Gebiet, aber wir bieten dir an, das aufzubessern, oder du kannst es verbessern, wir bieten dir einen Kurs oder was weiß ich was an, zum das verbessern, weil es völlig klar ist, dass keiner von uns die gesamte Medizin aus dem Ärmel schüttelt. Also jeder kann was besser und weniger gut, auch fachlich. Und ich denke, wichtig ist, dass man bereit ist, hinzuschauen und sich dann zu verbessern und neugierig zu bleiben und offen zu bleiben. Und wir versuchen das auch unter den Teams durchgängiger zu machen. Aber es ist also nicht so ganz easy, das auch wirklich durchzuführen. Weil die Leute kommen auch mit einer Sozialisierung, man darf keine Fehler machen. Ja. Es ist in der Medizin auch so, lebensbedrohliche Fehler sollten möglichst nicht gemacht werden, natürlich. Aber auch deshalb ist ja gut, dass man manchmal ein Vier-Augen- oder Vier-Ohren-Prinzip hat. Und dass die Leute, man muss einfach seine Grenzen erkennen. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn man erkennt, man ist unsicher, bleibt unsicher oder man stößt an seine Grenzen, dann weitergeben. An den nächste Person, entweder Kollege oder nächsthöhere Charge. Bei uns sind es dann die Ärzte oder die Fachspezialisten, dann weitergeben.
Also es gefällt mir sehr, sehr, was du sagst. Und was ich da sehe, ein großer Vorteil in dem, was du beschreibst, ist, dass die erste Linie der Beraterin, und da würde ich auch die Apotheker gehören wahrscheinlich auch zu dieser ersten Linie, die haben die Möglichkeit, eigentlich unter Supervision zu lernen. Also sie bekommen ja wie Feedback. Für die Probleme, die sie nicht selber lösen können, können sie ja weitergeben dem Arzt, aber sie können dann nachlesen, was ist dann gewesen. Und dadurch entwickeln sie sich weiter. Das ist etwas, was uns in der Apotheke oftmals fehlt, weil wir triagieren, dann schicken wir die Leute zum Arzt und oftmals wissen wir dann nicht, wie das weitergegangen ist, weil wir machen Recalls und dann wissen wir, es ist den Leuten vielleicht besser gegangen, aber die Leute erzählen nicht so präzise, was ist jetzt genau passiert. Und das ist etwas, was mich schon seit langem beschäftigt, weil ich denke, das wäre so toll, wenn wir diese Zusammenarbeit hätten, wenn wir wirklich nachher wüssten, was passiert, wie geht das weiter, war das richtig, die Person weiterzuleiten oder war ich jetzt übervorsichtig oder habe ich vielleicht zu lange gewartet? Das sind so ganz wichtige Details, die ja unseren Erfahrungsrucksack nähren. Und jetzt bringt mich das gleich zu einer Frage. Siehst du Zusammenarbeitsmöglichkeiten zwischen zum Beispiel Apotheke und Santé 24?
Absolut, wobei ich denke, primär muss natürlich so Erfahrung wahrscheinlich in der Grundausbildung verankert werden, dass man irgendwo mitlaufen darf oder kann, wo man die Möglichkeit bekommt, die Verläufe dann auch wirklich zu sehen. Also entweder in einem Spital, in einem Notfall oder in einer Poliklinik oder auch in der Praxis, in der Hausarztpraxis, damit man diese Erfahrung, die Grunderfahrung sammelt. Aber die muss man dann auch immer wieder mal auffrischen. Und da würde ich absolut Chancen sehen, dass das man schaut, ob Leute aus der Apotheke, Apotheker oder auch Pharmaassistentinnen auch bei uns mal schnuppern und gucken, wie machen denn unsere Leute das? Warum haben die jetzt so und so triagiert? Was hat der Arzt dann da dazu geschrieben? Wie ist es weitergegangen? Also absolut sehe ich durchaus Möglichkeiten und würde wahrscheinlich immer mal wieder helfen, das aufzufrischen, diese Erfahrungen aufzufrischen und weiter zu helfen. Also absolut, sehr gern.
Und ein anderer, du hattest mal erwähnt, also ihr habt ja so ein Gerät, dieses Taito Home. Da haben ja die Patienten die Möglichkeit, selber quasi also eine Otoskopie zu machen oder ein EKG und dann melden sie ja quasi, also die Bilder schicken sie dann euch und ihr könnt sie dann beurteilen. Wie gut funktioniert das? Und da hast du mal gesagt, ja, ihr überlegt euch, weil die Leute haben doch manchmal Mühe mit diesen Geräten, dass das zum Beispiel eine Möglichkeit wäre, dass jemand in die Apotheke geht, weil er Ohrenschmerzen hat, dass man da, also in der Apotheke können wir mit dem Otoskop reinschauen, aber man könnte ja auch mit so einem Gerät und dann hätte man auch gleich Zugang zu einem Arzt.
Genau, also es funktioniert erstaunlich stabil. Ich muss sagen, erstaunlich, weil ich am Anfang, als ich das gehört habe, dass es das gibt, leicht skeptisch war. Ich glaube, als Arzt ist man immer ein bisschen leicht skeptisch, ist auch gut. Aber ich habe mich dann überzeugen lassen und bin wirklich Fan. Es ist absolut stabil, es ist unglaublich und es sind sehr, sehr gute Filme, also sehr gute Bilder und sehr gute Tonspuren. Man kann mit dem Gerät auch Herz und Lunge abhören oder auch mal den Bauch. Das ist weniger häufig, braucht man das, aber das kann man auch. Und die Qualität der Bild- und Tonspuren ist ganz hervorragend. Und es ist auch nicht so schwierig, die Untersuchungen zu machen. Diese Anleitungen sind auch sehr gut. Also man muss es schon vielleicht mal ein bisschen üben, weil es ist nicht so einfach, den Gehörgang so gerade zu ziehen, dass man wirklich bis zum Trommelfell sieht. Und auch, wenn man den Rachen filmt, dass man die Zunge wirklich gut runterdrückt oder gut sagt, damit man bis hinten Rachenwand und Mandeln auch sieht. Aber das ist mit bisschen Übung gut zu machen. Die Qualität ist hervorragend. Und was wir festgestellt haben, was gar keine Intention von uns war, aber was wir dann rückgemeldet bekommen haben von den ersten Patienten, ist das Empowerment, was man damit auch macht. Weil fast kein Patient hat je schon mal auf sein Trommelfell geguckt oder aufs Trommelfell seines Kindes. Man weiß gar nicht, wie das aussieht. Der Arzt sagt, alles rot, müssen wir jetzt das und das machen, oder? Aber keine Ahnung. Und wenn ich das natürlich mehrfach mache, und mehrfach sowohl Normalbefunde als auch pathologische Befunde gesehen habe, dann kann ich, glaube ich, beim 11., 12. Mal zumindest den nicht pathologischen Befund wahrscheinlich erkennen. Die Pathologie, glaube ich, da braucht es wirklich Ausbildung dazu. Also das halte ich für schwieriger, das dann richtig einzuschätzen. Aber dass es keine Pathologie hat, dass das Trommelfell wirklich gesund und gut aussieht, das kann man, glaube ich, wenn man eine interessierte Person ist und das schon ein paar Mal gemacht hat, dann kann man das. Und das finde ich natürlich auch ganz hervorragend. Dieses Empowerment, was wir wirklich überhaupt nicht mit gedacht hatten, dass das auch passiert. Und viele Leute sind ja sehr interessiert an Gesundheit eigentlich, würden gern mehr wissen wollen. Das merken wir auch in der App. Als wir die App gebaut haben, hieß es immer, also das darf nicht mehr als 15 Sekunden dauern, weil dann gehen die Leute raus. Mittlerweile gehen unsere Algorithmen sehr viel länger als 15 Sekunden. Die Leute machen es sehr gerne. Ich glaube auch, weil sie dazulernen und weil sie es mega spannend finden, welche Frage kommt denn jetzt? Was fragt denn der jetzt noch? Und wo lenkt denn der mich noch hin? Sie verstehen natürlich nicht jede Frage, weil wir das auch nicht alles in der App erklären können. Aber ich glaube, sie finden es sehr spannend und wir machen überhaupt nicht die Erfahrung, dass die Leute nach kurzer Zeit abbrechen, sondern die bleiben dabei. Und ich glaube, Taito ist auch sowas, ein Gerät, was gerade für Leute, die ein bisschen Medizin interessiert sind, wirklich auch bietet, dass man selber besser wird im Entscheiden, ist das jetzt normal oder könnte da was sein?
Also das ist sehr spannend, was du sagst, und weil man hört das ja immer, die Leute haben keine Zeit. Eigentlich haben die Leute Zeit und sie freuen sich, wenn man sich eigentlich mit ihnen befasst. Und je genauer wir fragen, je präziser wir eine Anamnese machen, desto mehr fühlen sie sich auch wertgeschätzt. Und das andere mit dem Otoskop, weil das ist ja auch ein Thema, das immer mehr Apotheker auch ein Otoskop haben und lernen, eine Otoskopie durchzuführen. Und für uns geht es ja auch genau darum. Also wir haben nicht den Anspruch, pathologische Befunde zu interpretieren, sondern festzustellen, ist es jetzt normal oder ist da vielleicht nur ein Propf oder ist es nicht normal und der Patient muss jetzt wirklich zum Arzt. Und da ist das einfach eine Übungssache.
Ja, ist eine Übungssache und eine Verlaufssache. Also gerade bei den Ohrentzündungen ist ja die neueste Devise, selbst wenn es eine akute Mittelohrentzündung ist, erstmal mit normalen Schmerz- und Anti-Entzündungsmedikamenten zu behandeln, 48 Stunden, und zu schauen, ob es nicht dadurch bessert und erst dann eventuell zu Antibiotika zu greifen. Und das ist mit Taito natürlich auch ganz hervorragend zu machen, weil du die ganzen Verläufe im Bild tatsächlich hast. Und selbst wenn es nicht derselbe Kollege ist oder Kollegin, dann kann er oder sie die Filmspur vom Tag vorher oder von 2 Tagen vorher anschauen und kann sehen, doch, das ist tatsächlich schlechter geworden oder nee, das wird ja schon besser. Wir können das so lassen, wir brauchen keine Antibiotika hier. Vielleicht, man muss nochmal einen Recall machen, muss vielleicht nach 1-2 Tagen nochmal reinschauen, ob die Verbesserung wirklich anhält, und dem Patienten natürlich auch sagen, wenn es doch wieder schlimmer wird oder was weiß ich was, melden Sie sich wieder. Aber da hilft Taito ganz enorm, weil wir natürlich vorher ohne Taito, oder wenn wir Patienten ohne Taito haben, ist es nicht ganz einfach, aufgrund der Symptome dann zu entscheiden. Also man entscheidet deutlich auf sichererem Grund, wenn man es wirklich sieht. Mhm. Und das wäre natürlich auch für Apotheker ein Backup, wenn man mit Taito machen würde und hätte einen Telemediziner dahinter, der einem praktisch bei der Interpretation hilft und praktisch so ein bisschen auch Ausbildung macht. Da ist man auf relativ sicherem Grund unterwegs. Also das sehe ich absolut als Möglichkeit, ja.
Ja, und dieses mit den Verläufen und an was ich so höre, das ganze Vorgehen, das spart, also hier spart es Antibiotika, es spart Kosten. Du hast auch gesagt, seid eher zurückhaltender mit Laboruntersuchungen. Also das geht ja in diesem Sinne auch vom Choosing Wisely, dass man wirklich nur die Untersuchung, nur die Diagnostik nutzt, die auch wirklich etwas bringt. Das sind ja eigentlich Ziele, die wir alle haben in der Medizin, eine kosteneffiziente, patientenfreundliche Medizin, die dann auch noch, du hast das gesagt, 24 Stunden am Tag zugänglich ist. Das ist schon, das ist auch Luxus.
Ja, und ist, also wir legen immer sehr großen Wert darauf, dass die Sachen auch praktisch, ich bin zwar nicht so ein Anglizist, aber convenient finde ich ein Wort, was man ganz schlecht übersetzen kann, weil angenehm ist nicht das Richtige, aber die Annehmlichkeit für den Patienten auch zu erhöhen, oder? Also wenn ich zu Hause aus dem Wohnzimmer das machen kann, bei mir oder bei meinem Kind und nicht jetzt raus muss. Und eben, wenn es noch Feiertag, Wochenend, Nacht ist in irgendeine Notfallstation, dann ist es die höchste Annehmlichkeit, die ich haben kann. Und dann eine kompetente Beratung und fühle mich gut aufgehoben, ist es A und O. Also diese Patientenannehmlichkeit ist für uns auch immer noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, die zu erhöhen und unsere Annehmlichkeit. Also eigentlich ein Win-Win, möglichst ein Win-Win zu machen. Wir profitieren was, weil wir zum Beispiel mit Taito, weil wir die Diagnose noch besser stellen können, noch sicherer unterwegs sind. Und der Patient profitiert, weil er das aus dem Wohnzimmer heraus machen kann. Oder er nimmt es mit in Urlaub. Wir haben eine Familie gehabt, die hat aus Brasilien geschrieben, hat uns ein Foto geschickt mit ihrem Taito. Und die haben aus Brasilien, haben wir dort dann irgendeine, ich glaube, es war die Ohrenentzündung von einem Kind, beraten, behandelt. Ja, also von überall, wo man halt Internet hat,
ja,
ist es möglich. Und das ist schon unglaublich. Also ich finde es unglaublich, bin wirklich Fan. Und ich glaube auch, dass uns in Zukunft solche Dinge noch mehr helfen werden, den Gap zu überbrücken in die Wohnung vom Patient, oder? Also diese Hausbesuche von früher, dass man das praktisch wie ersetzen kann, entweder nur mit Geräten, oder wir haben ja jetzt auch ein Pilotprojekt in der Stadt Zürich, wo wir Advanced Practice Nurses auch mit Taito und anderen Geräten zu Hausbesuchen schicken, um das auszuprobieren, weil wir glauben, es braucht nicht immer einen Arzt zu Hause, aber es braucht bei manchen Patienten erstens den Blick ins häusliche Umfeld, den Blick auf den Patient, und zwar mal über eine längere Zeit, halbe Stunde, Stunde. Wie ist der zu Hause? Wie bewegt er sich da? Wie sicher ist der da noch? Kann man den dort lassen? Hat der Unterstützung? Ja, nein, etc. Und dann natürlich auch Geräte vor Ort. Also dort ist Taito mit dabei, natürlich, dann ist ein EKG mit dabei. Es ist Labor, kleines Labor mit dabei. Also das versuchen wir gerade, das auszuprobieren, ist auch super spannend. Also ich glaube, einfach muss verschiedene Dinge ausprobieren, um das Gesundheitswesen zu entlasten. Leider, muss man sagen, sind die Tarifstrukturen überhaupt nicht auf das vorbereitet, sodass auch manche gute Projekte in Schönheit sterben, weil sie nicht in die Regelfinanzierung übernommen werden können. Und das kann sich einfach keiner leisten. Das zu finanzieren, oder? Insofern auch der Aufruf an uns alle und auch an unsere Politiker, da vielleicht ein bisschen schneller und moderner zu denken, wen entschädigt man für was? Und es muss dann halt auch mal ein bisschen schneller gehen, vielleicht sich das zu überlegen. Natürlich darf nicht alles zusätzlich sein. Das ist ja immer die große Angst. Noch mehr Gesundheitskosten, noch mehr zusätzlich. Das muss man irgendwie schauen. Wie kriegt man das in den Griff? Oder wie macht man da gute auch Versorgungsforschung, um zu sehen, welche Patienten benutzen das zusätzlich zu der Regelversorgung und welche Patienten sind aber mit dem dann zufrieden? Auch im psychischen, beim psychischen Problemen, das bieten wir ja auch an, psychologisch, psychiatrisch, und schauen jetzt auch oder versuchen zu schauen, bei welchen Patienten, also welche sich da abschließend auch bei uns behandeln lassen und welche das parallel zum Regelgesundheitssystem machen, weil das wäre eigentlich nicht der Sinn. Da muss man gucken, aber da braucht es auch Forschung. Also so Sachen müssen begleitet werden von Gesundheitsversorgungsforschungsleuten, damit man das dann rausfinden kann. Es ist sicher auch nicht unser Sinn, dass man parallel Sachen zusätzlich noch nutzt, sondern wenn, dann muss eins das andere praktisch ersetzen.
Ja, also ich finde das ein sehr gutes Schlusswort eigentlich für diesen Podcast, weil das ist immer wieder das Thema. Einerseits die Tarifstrukturen, die vielleicht veraltet sind, und das ist manchmal zu lange braucht, um Anpassungen vorzunehmen, aber dass diese Telemedizin, also das ist auch der Blick für mich in die Zukunft, ganz neue Möglichkeiten eröffnet, Gesundheit anders zu leben, also und somit auch wirklich Qualität zu erhöhen, aber auch Kosten zu sparen, wenn man das richtig macht.
Ja, und das an jedem Ort und rund um die Uhr.
Ja.
Das finde ich so unglaublich.
Ja.
Auch spannend und gut. Und ich meine, gerade die Schweiz mit abgelegenen Gebieten, mit den drei verschiedenen Sprachen, plus Englisch immer noch als Mischsprache für viele Leute, die dann eine der anderen drei nicht können. Also das finde ich auch wirklich hervorragend, dass man rund um die Uhr an jedem Ort praktisch, wo man ein Telefon oder dann für die Geräte braucht man halt irgendeine Internetabdeckung, aber die ist ja mittlerweile auch schon sehr gut, dass man versucht, die adäquate den adäquaten Kanal zu nutzen und die adäquaten Gesundheitsfachpersonen zu nutzen. Es braucht nicht immer sofort einen Arzt. Es braucht auch nicht immer sofort den Apotheker. Auch die Apothekenhelferin, die gut ausgebildet ist, kann bis zu ihren Grenzen das gut machen. Also eine adäquate Ressourcenzuteilung. Und ich bin auch überzeugt, dass uns das gelingen wird. Es braucht aber schon Zeit. Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Sondern Prozesse brauchen Zeit, auch auf Seiten unserer Patientinnen und Patienten, die das auch annehmen müssen. Und auf Seiten von uns, die wir zeigen müssen, dass wir das in einer sehr guten Qualität leisten können und dass sie da gut aufgehoben sind. Und zusammen können wir das weiterbringen, aber es braucht da auch Durchhaltevermögen.
Ja, und auch was du beschreibst, es braucht auch vielleicht diese interprofessionelle Zusammenarbeit. Ihr scheint das ja wirklich zu leben, dass man wirklich auch weiß, was kann der andere, dass man ressourcenorientiert arbeitet und wenn man weiß, aha, das ist jetzt ein Fall für einen Psychologen und das ist der Psychiater und dass da eine Durchlässigkeit ist und dass man sich auch immer wieder austauscht. Weil das fand ich auch spannend an eurem neuen Projekt mit der Nurse Practitioners, dass du betont hast, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sie muss auch, also das, sie schaut auch noch mal länger, der Kontext ist auch noch wichtig. Also es gibt nicht die Lösung für alle Patienten, sondern es gibt immer die beste Lösung für diesen bestimmten Patienten.
Mit seinem momentanen Problem.
Ja.
Genau. Und bin sehr gespannt auch mit den Hospital at Home Sachen, die ja zum Teil jetzt sehr von den Spitälern ausprobiert werden. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn es um Entlassungen, also frühzeitigere Entlassung in so ein Hospital at Home geht. Das kann ich mir gut vorstellen, weil dann kennt man den Patienten schon mal ein bisschen. Wenn ein Patient neu kommt, finde ich es tatsächlich schwierig, auch aufgrund unserer Erfahrungen mit dem Home Telecare, weil man wirklich nicht abschätzen kann, wie ist der in seinem häuslichen Umfeld, wie viel Unterstützung hat der, kann man das wirklich machen? Und da lernen wir auch sehr dazu durch unsere Advanced Practice Nurses, die ja in dem auch besonders ausgebildet sind, auch die häusliche Dimension und die soziale Dimension zu beurteilen und mit zu überlegen, kann man sowas zu Hause lassen oder braucht es jetzt nicht doch ein Spitalsetting? Also ganz, ganz wichtig und nicht zu vernachlässigen, den Blick der gut ausgebildeten Leute dann halt auch mal daheim und auch mal für eine eben längere Zeit, halbe Stunde, Stunde und nicht nur ganz kurz. Also ja, und da müssen wir alle ausprobieren und gucken, was ist in welcher Situation und für welchen Patient das Richtige.
Vielen herzlichen Dank, Silke, für dieses spannende Gespräch. Ich glaube, da waren sehr, sehr viele auch wichtige Informationen, die wir auch für die Apotheke mitnehmen können. Auch dieser Blick in die Zukunft und auch was mich beeindruckt hat, ist deine Leidenschaft. Also man merkt, du bist Fan, du hast wirklich die Vorteile der Telemedizin gut beschrieben und da ist sehr viel Potenzial und es braucht natürlich auch, also es hat auch seine Grenzen und die muss man kennen, das hast du auch klar gesagt. Aber es macht mich glücklich, weil man merkt auch, dass der menschliche Aspekt überhaupt nicht verloren geht, ganz im Gegenteil.
Genau, gerade das Hybride ist in der ganzen Digitalisierung, merken wir, ganz wichtig. Sobald es nicht nur irgendeine Kleinigkeit ist, wollen die Patienten Menschenkontakt. Und es ist mega wichtig, auch dass sie die Therapien und die Sachen dann wirklich auch durchführen und dran glauben und wissen, sie sind da in kompetenten Händen. Also aus meiner Sicht geht's nur hybrid digital, sobald es ein bisschen was Ernsthafteres ist zumindest. Aber auch ganz wichtig, du hast auch gesagt, also wir sind überhaupt keine Konkurrenz zu Hausärzten, die aber mehr Zeit haben sollten für wirklich kranke und multimorbide Patienten und ältere Patienten. Das haben sie jetzt manchmal nicht, weil ihr Wartezimmer auch voll sitzt mit Leuten, die man eben eigentlich telemedizinisch behandeln könnte. Und da sehe ich auch ein großes Potenzial, dass wir die chronisch kranken Patienten vielleicht auch noch besser behandelt kriegen, vielleicht auch mit bisschen mehr Zeit von den Hausärzten und vielleicht substituiert mit anderen Fachspezialisten, die sich dann um Bewegung, Ernährung, psychisches Wohlbefinden kümmern. Also da ist auch noch einiges zu tun in der integrierten Versorgung. Aber auch da sehe ich ganz viel Potenzial zusammen. Und der Patient soll wählen, was er dann zum Schluss, wo möchte er was haben. Und die Fachleute müssen sich nur einig sein, dass wir ungefähr dasselbe erzählen und dem Patient da die Wahl lassen und ihm aber auch die Grenzen zeigen und sagen, ab da geht es halt dann da nicht mehr. Aber ja, also ja, ist schön, wenn man meine Leidenschaft spürt. Ich glaube dran und hab immer noch große Freude dran, da ein Teil sein zu dürfen von dieser ganzen Entwicklung.
Vielen Dank auch Ihnen, dass Sie heute dabei waren und zugehört haben. Du hast eine Sache, muss ich doch noch sagen, als Apothekerin und die Apotheker können aber auch, weil sie sind ja auch physisch erreichbar, auch wirklich dazu beitragen, dass die Leute auch zum Beispiel bei den chronisch Kranken an der Therapie dranbleiben, die Motivation aufrechterhalten. Es braucht ja manchmal nur wenig kurze Impulse und die können Sie zum Beispiel in der Apotheke bekommen, wenn Sie die Medikamente bei uns holen. Also ich glaube, es braucht wirklich diese Multidisziplinarität und diese Vielfalt an Möglichkeiten und wie du gesagt hast, am Ende wählt der Patient.
Genau, und mit der Apotheke, was du gesagt hast, ich denke gerade, wenn jemand auch psychisch nicht so gut drauf ist, was eigentlich bei jeder chronischen Erkrankung irgendwann so ist, weil man die einfach mitträgt, mit allem anderen, was man im Leben trägt, trägt man das auch noch. Also das ist ein Belastungsfaktor. Und ich denke, dass ihr das auch gut merkt, wenn jemand psychisch nicht mehr gut drauf ist und das eigentlich auch gut ansprechen könnt. Und ihr seht den Patienten vielleicht häufiger als der Hausarzt oder auch zu anderen Situationen. Der kommt vielleicht auch sonst mal in die Apotheke. Und das fände ich was ganz Wichtiges, in einer guten Art zu sagen, geht es Ihnen im Moment nicht so gut oder da tragen Sie im Moment besonders viel, dass man auch da mithelfen kann und Unterstützungsangebote dann natürlich auch parat hat, die der Patient dann auch nutzen kann. Also da sehe ich wirklich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle von euch in diesem Menschlichen und auch darauf aufmerksam machen, wenn es jemand nicht so gut geht oder wenn er zusätzliche Unterstützung vielleicht annehmen sollte.
Ja, genau, das ist ein schönes Schlusswort. Dass die Kollegen, die das jetzt hören, auch mitnehmen. Und vielleicht können wir ja mal das Thema Mental Health und wie können wir dazu beitragen, könnten wir ja vielleicht mal in einem weiteren Podcast aufgreifen. Vielen Dank, Silke, und auf Wiedersehen.
Vielen Dank euch fürs Interesse, hat Spaß gemacht. Dankeschön.